Liebe Freundinnen und Freunde des dritten Frühlings, die Gärten von Versailles und der Sacro Bosco, der heilige Garten bei Bomarzo in der Nähe von Rom. Ein Gegensatz, wie er größer kaum sein könnte. Einmal der von der Symbolik des griechischen Sonnengottes Apoll durchzogene Garten des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. Von Frankreich. Andererseits jener rätselhafte Garten des italienischen Fürsten Vicino Orsini, eines Zeitgenossen des ungleich berühmteren Michelangelo, ein Garten, in dem nicht Apoll, sondern der Hirtengott Pan regiert. Das Wechselverhältnis von Garten und Gartenbesucher scheint in der Gartengeschichte lange Zeit nur eine untergeordnete Rolle gespielt zu haben. Der Garten als Nachbildung des Paradieses wird zunächst nach idealen, gleichsam objektiven Kriterien gestaltet. Der Rezipient ist eher ein geduldeter, parasitärer Gast, als dass seine Wahrnehmung der Maßstab für die Konzeption wäre. So werden in der antiken und mittelalterlichen Gartenliteratur die Wege, die später im Landschaftsgarten als stumme Führer eine entscheidende Rolle spielen, nicht erwähnt. Ja, bis in die Renaissance und in das Barock hinein bleiben sie mehr oder weniger bloßer Trennstreifen von Beeten. Der Garten wird nicht eigentlich beschritten, sondern gesehen. Und zwar idealerweise von oben gesehen. Seine Schönheit liegt im schön geordneten Plan, in seiner Symmetrie und Proportion. Gott hat alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet. Dieses biblische Wort wurde so verstanden, dass es hinter der sichtbaren Natur mit ihren unregelmäßigen Formen eine wahre Natur nach geometrischen Gesetzen gibt. Das Buch der Natur ist in mathematischer Sprache geschrieben, heißt es dementsprechend sinngemäß in Galileis Saggiatore. Auf die Spitze getrieben wird dieses Prinzip in Versailles. Weit in die Landschaft ausgreifend laufen alle Linien auf das Schloss zu, sind alle Flächen auf das Schloss hingeordnet. Eingespannt in den kosmischen Zusammenhang wird Versailles mit seiner von Osten nach Westen verlaufenden Sonnenachse zum Mittelpunkt des Universums. Vom Schloss in den Garten blickend wirken in den Sichtachsen Obelisken, Springbrunnen oder ähnliches als Point de vue, wie eine Art Reflektoren, die auf das Schloss zurückverweisen und den Zug ins Unendliche unterbrechen. Wegekreuzungen wie die sogenannte Patte d'Oie, auf Deutsch Krähenfuß, mit ihren drei von einem Punkt radial ausstrahlenden Achsen oder Alleen, wirken je nach Stand oder Blickpunkt als raumöffnendes bzw. schließendes Scharnier, das hier im Garten, aber auch im Städtebau eingesetzt werden konnte. Aber die geometrische, objektive Auffassung des Gartens bedeutete natürlich nicht, dass man diesen Garten nicht auch genutzt hätte, beispielsweise für aufwendige höfische Feste. Und man ist dort auch spazieren gegangen. Nicht so, wie es der heutige, unkundige Besucher wohl machen würde, indem er die endlosen Achsen mit dem Eindruck eines visuellen Stillstands entlang spaziert, sondern nach den Beschreibungen, die Ludwig XIV. Selbst zwischen 1689 und 1705 festhielt, schreitet man über die einzelnen Sehenswürdigkeiten des Parterres ab und kreuzt dabei überraschend die Achsen mit ihren Blickpunkten in der Ferne, wobei sich allerdings ein zeitgenössischer Besucher beklagt, dass man auf den Alleen im Sande abscheulich waden müsse. Doch diese Phänomene bilden nur den Gegenpol zur Dominanz der Ratio, deren Struktur im Garten nachgebildet werden soll. Die Gartenanlagen des Barocks, wie der meisten Gärten der vorangegangenen Zeiten, bilden einen Gegenentwurf zur Enge der verwinkelten Städte, ebenso wie zu der nicht vom Menschen gestalteten Natur, die zwar Nahrung und Lebensraum bietet, gleichzeitig aber immer auch Bedrohung ist. Man versucht, eine geordnete, harmonische Natur zu schaffen, ein überzeitliches Ideal jenseits der Gesetze des Werdens und Vergehens. Ganz anders dagegen der Sacro Bosco, der heilige Wald, weit ab vom Kastell des Fürsten Vicini Orsini im kleinen Ort Bomarzo und darin ein Weg durch einen Wald, der an einem kleinen Haus beginnt, in dem die Gesetze der Schwerkraft, der geraden Linie, der rechten Winkel abwesend scheinen. Vicini Orsini hätte wahrscheinlich Aussicht auf eine Karriere am päpstlichen Hof von Paul III. Gehabt, zumindest die Aussicht auf militärischen Ruhm. Doch er verzichtet. Warum? Wohl, weil er 1557 das Massaker an der Bevölkerung von Montefortino miterlebt hat, als Zeuge, womöglich auch als Mittäter. Es war eine Racheaktion. Einwohner von Montefortino hatten zuvor die päpstlichen Truppen in einen Hinterhalt gelockt. Und doch, die Grausamkeit der Vergeltung erschreckte die Zeitgenossen. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder wurden grausam getötet. Vicino Orsini zieht sich daraufhin vom Hof von Rom zurück und im Wäldchen unterhalb von Bomarzo entsteht eine Gegenwelt mit rätselhaften, überdimensionalen Figuren. War im Renaissancegarten, der Irrgarten, gern ein Bestandteil der Gesamtanlage, sozusagen das andere zum wohlgeordneten Ganzen, so ist hier der gesamte Garten quasi ein Irrgarten. Ein Weg der Prüfung, worauf schon die Sphinx am Eingang hinweist, vielleicht auch ein Weg der Läuterung. Orsini nimmt Anleihen beim Bildungskanon seiner Zeit, bei der griechischen Mythologie ebenso wie bei dem 1499 erstmals aufgelegten Roman Hypnero Tumachia Polyphili, dem Liebeskampftraum des Polyphilo. Dieser heute weitgehend vergessene, einst viel gelesene Roman ist für die Geschichte der Gartenkunst von großer Bedeutung. Er schildert, wie Polyphilo, unsterblich verliebt in Polia, davon träumt, zu ihr auf der Liebesinsel Kythera unterwegs zu sein, sich aber unterwegs in einem Wald verirrt, einschläft und von Abenteuern träumt, die er bestehen muss, bis er sie schließlich in den Armen hält. Ein Traum im Traum, an dessen Station beispielsweise das Nymphäum oder der Tempietto von Bomarzo erinnert. Die Geschichte von Polyphilo endet übrigens mit einem umgekehrten Schneewittchenmotiv. Polyphilo wird von Polia durch einen Kuss zu neuem Leben erweckt. Doch auch, wenn einzelne Motive des Sacro Bosco zu identifizieren sind, das Gesamtprogramm des Gartens entzieht sich einer eindeutigen Interpretation, was durchaus in der Absicht seines Schöpfers liegt. Das Verhältnis zur Natur bleibt ambivalent, weder der Rationalität anverwandelt, noch zum Ideal erhoben. Die Hermen von Pan zeigt den Gott der Hirten Arkadiens, den Gott der Wälder, nicht als liebevollen Übervater, sondern die boxhaften Gesichtszüge haben durchaus etwas Grausames. Dazu zwei viergesichtige Hermen. In dieser Gestalt, so Vicinos Freund Sansovino, hätten die Etrusker, als deren Nachfahre sich Vicino versteht, Janus in Form der Darstellung aller vier Lebensalter und Jahreszeiten verehrt. Und dieses Motiv des Wechsels der Jahreszeiten, des Kreislaufs von Werden und Vergehen, klingt auch in den Hermen der Horen an, in den übervollen Früchtkörben, die sie auf dem Kopf tragen und die in einem gewissen Kontrast zu den melancholisch ernsten jugendlichen Gesichtern stehen. Auch in den Gestalten von Demeter und Persephone, auf die wir an anderen Stellen des Gartens treffen, wird dieser Gedanke angesprochen. Ein Boot, das zum Brunnen wird, an dessen Rand Delfine Wasser speien, ein Kriegselefant, der mit seinem Rüssel einen römischen Legionär umschlingt, Löwen, die mit einem Drachen kämpfen. Alles Bilder, die Assoziationen und Emotionen auslösen und den Besucher des Gartens dazu einladen, auch eigene Geschichten zu spinnen. Vielleicht über das eigene Verhältnis zur Anerkennung und Bewunderung, wie es in der Figur der Fama, des Ruhmes thematisiert wird, die ganz am tiefsten Punkt des Gartens auf dem Rücken einer gigantischen Schildkröte steht. Direkt daneben der Brunnen des Pegasus, jenes geflügelten Pferdes aus der griechischen Mythologie, unter dessen Hufen die Hippokrene, der Quell aller Künste, entstand. Heute sind die Figuren der neuen Musen verloren, die einst diesen Brunnen umstanden. Und weitgehend verloren ist wohl auch das Wissen um all diese alten Mythen, die einst in den Gärten zu immer wieder neuen Erzählungen verwoben wurden. Ein monumentaler Kopf, der an aztekische Darstellungen erinnert, verweist auf die Entdeckung Amerikas, die Entdeckung einer, zumindest für die Europäer, neuen Welt, die mit Utopien eines wiederentdeckten Atlantis verbunden wurde, mit der Vorstellung von Völkern, die frei und friedlich miteinander leben, mit Utopien eines Lebens jenseits der eigenen Zivilisation mit all ihren Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten. Und dazwischen immer wieder einmal Vicino selbst, versteckt in der Figur eines kleinen Bären, Anspielung und Wortspiel mit seinem Namen Orsini. Der Garten mit seinen rätselhaften Figuren, wohl auch ein mehr oder weniger bewusster Versuch, das Trauma und wohl auch die eigene Schuld zu verarbeiten. Zum Beispiel in der gewaltigen und auch gewalttätigen Figur des Orlando Furioso, des rasenden Roland. Dies ist ihm wohl nicht gelungen. Er stirbt 1585, kurz nach Beendigung des Gartens und nachdem die Depressionen, die ihn vorher schon immer wieder heimgesucht hatten, zurückgekehrt waren. Doch ist er gescheitert. Der Sacro Bosco vereint Schrecken und Schönheit, Leid und Glück, Grausamkeit und Zärtlichkeit, Zerrissenheit und Frieden. Ich schließe mit einem Blick in das Nymphion, der beides vereint, die Satyressa vorn und Nymphen und Grazien weiter hinten.